Die Worte, die wir eben gehört haben, gehen durch Mark und Bein. Es ist wie in dem Abschnitt davor über die Worte der Vermögensverwalter. Du guter und getreuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Und du böser und ungetreuer Knecht, werft ihn hinaus, dorthin, wo Heulen und Zähne klappern sein wird. Zu denen zur Rechten wird er sagen, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Schön, dass ihr da seid. Nehmt Platz. Es ist alles vorbereitet. Ererbt das Reich. Seid Töchter und Söhne des himmlischen Vaters. Es ist alles vorbereitet für euch. Fühlt euch wohl. Und zu denen auf der Linken wird er sagen, geht weg. Ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das bestimmt ist dem Teufel, dem Satan und allen seinen Gehilfen. Das geht tief, insbesondere für Sie. In diesen Tagen brauchen wir keine Dramatisierungen. Wir wollen uns trotz dieser ersten Wirkung auf uns auf die Suche nach dem Evangelium in diesem gesamten Wort von Jesus machen. Nach den Zeichen in der Geschichte vom großen Weltgericht, die zur Hoffnung berechtigen, dass Gerechtigkeit siegt. Der erste Teil des Evangeliums, die Lesung aus dem Matthäus-Evangelium, hat viel Ähnlichkeit mit Worten des Johannes, des Sehers aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung. Es gibt dort Worte, die wörtlich übereinstimmen. Zum Beispiel in Offenbarung 20 kann man nachlesen, wie dort vom Weltgericht gesprochen wird. Da heißt es, die Toten werden auferweckt werden und sie werden bewertet. Von wem? Wer ist der Sprecher? Der Herr. Gott selber. Aber Gott will nicht richten. Aus der Hand des Erhabenen geht das Buch des Lebens an einen anderen weiter. Dazu erzählt Johannes der Seher dann im 6. Kapitel mehr schon, so als Vorschattung dessen, was dann später kommt. Keiner ist würdig, dieses große Buch des Lebens vom Vater zu nehmen, es zu öffnen und daraus zu lesen. Für Johannes, der selber in dieser Geschichte vorkommt, der sich selber in seinen Visionen sieht, ist das ganz schlimm. Er fängt an zu weinen, weil er scheinbar den Höhepunkt der Geschichte verpasst. Und um den Thron Gottes herum sind 24 Sessel, auch Throne, bestimmt für die 12 Völker Israels und für die 12 Ältesten, die Apostel. Und für alle symbolisch, die ihnen nachgefolgt sind. Und einer dieser Ältesten bewegt sich auf Johannes zu und tröstet ihn. Es wird sich schon einer finden, Johannes. Aber das tröstet Johannes nicht. Der Mann, der zu Johannes kommt, sagt, es wird sein ein Löwe aus Juda. Johannes sieht ihn kommen. Und siehe da, dieser Löwe ist ein Lamm. Überraschung. Ein Lamm steht plötzlich zwischen diesen Stühlen der Ältesten vor dem Thron Gottes und empfängt aus der Hand des Erhabenen das Buch. Er öffnet diese Buchrolle und liest daraus vor, die Vertreter des Lebens. Er liest das, worauf es ankommt auf dieser Welt. Ein Löwe symbolisiert Macht, Überlegenheit, Herrschaft. Er ist der König der Tiere. Das Lamm ist ein Opfertier, ein Beutetier, eines, das geschützt werden muss durch andere, die die Herde bewachen. eines, das nicht in der Lage ist, sich selber zu schützen, das wird gerissen, ist nicht in der Lage, selber anzugreifen und zu beißen. Vor Gottes Thron steht ein Lamm. Das Lamm steht in der Mitte. Das Lamm steht im Mittelpunkt, im Zentrum. Es ist würdig zu lesen und mehr noch, an ihm werden wir gelesen. An diesem Lamm entscheidet sich alles. Es ist geopfert. Es ist ein Gericht, in dem der Richter selber sich für die Menschen einsetzt. Der Thron, vor dem dieses Lamm steht, ist ein Thron der Gnade. Keine Kanzel, von der herab Menschen verdammt werden, ist berechtigt, vor diesem Thron zu bestehen. Überall dort, wo Menschen abgekanzelt werden und verurteilt werden, dass sich in ihnen nie etwas Gutes zeigen wird, ist nicht in Ordnung. An diesen Gnadenthron kann man appellieren. Evangelium, die zweite. Wir haben die Fragen verändert. Wir fragen, wann haben wir dich intellektuell unterlegen gesehen? Wann haben wir dich apologetisch nicht verteidigt? Wann haben wir uns nicht für dich die Köpfe heiß geredet? In diesem Text steht, ihr seid gegangen. Ihr habt besucht, ihr habt Kleidung und Essen und Trinken geteilt mit anderen, die keine Kleidung hatten, die nackt waren, die hungrig waren, die durstig waren. Ihr habt euch eingesetzt für Menschen und wundert euch jetzt, dass es Christus war. Sucht diesen Christus und sucht ihn in denjenigen, die bedürftig sind. Den verborgenen Jesus im Nächsten und dient ihm. Am Dienstag vor einer Woche ist der Kindergarten mit Spielzeug, mit Bilderbüchern und mit ein paar Erinnerungsstücken umgezogen vom steilen Berg hier durch die große Gosenstraße hindurch, dann an der Lutherlinde vorbei, hier durch den Park, an der Schule vorbei, bis zum Wittekindbad. Und das geschah mit Posaunenhall. Und vor diesen kleinen Heiligen trug Frau Grötsch ein kleines Bild, das immer in der Garderobe gehangen hat, vom steilen Berg, vom Kindergarten. Wer einem Kind begegnet, begegnet Gott auf frischer Tat. So ist an diesem Morgen Christus hier durch den Ort gelaufen. Und die Fenster wurden aufgerissen und die Nachbarn haben bedauert, dass der Kindergarten umzieht und dass sie etwas von dem, was ihr Leben froh gemacht hat, an Kinderlärm, aus ihrem Viertel weggezogen ist. Wir suchen Erkenntnisse. Lasst uns Christus wieder in den anderen Menschen suchen und ihm dort begegnen. Dort können wir ihn fassen und sogar umarmen. Ob wir das wollen, ist eine andere Sache. Dietrich Bonhoeffer schreibt in einem Text, Sie finden ihn in den Losungen der vergangenen Woche, dort stand er unter den gelosten Versen, ich kann es niemals im Voraus wissen, wie Gottes Ebenbild im anderen aussehen soll. Immer wieder hat er ein anderes, ein neues, allein in Gottes freier Schöpfung begründetes Gesicht. Mir mag dieses Gesicht fremd erscheinen, ja ungöttlich. Gott schafft den anderen zum Ebenbilde seines Sohnes, des Gekreuzigten. Und auch dieses Ebenbild wird mir wahrhaft fremd, ja ungöttlich, bevor ich es ergriff. Wir suchen Erkenntnisse. Paulus schreibt, dass er den Galatern Christus vor Augen gemalt hat. Christus, den Gekreuzigten. Und wenn wir Jesaja glauben können, dann ist das keine Gestalt, die eine Schönheit hatte. Der war hässlich, dieser Christus. Und es war keine gefällige Gestalt. Vielleicht war er dick und unförmig. Er ist so ungöttlich. Und so ungöttlich ist die Gestalt des Lebens manchmal. Und wir mögen sie nicht umarmen. Und wir mögen nicht mit ihr durchs Viertel ziehen. Aber genau das ist das, wonach Christus uns fragt. Wenn wir ihm begegnen wollen, dann in diesen Begegnungen mit dem Gekreuzigten in unscheinbarer Gestalt. Und das Dritte. Krieg. Martialisch, angriffslustig prangt dieses Bild drüben vom Landesmuseum am Rosa-Luxemburg-Platz. Wenn Sie die Richard-Wagner-Straße runterfahren, blicken Sie sich mal um. Viele Quadratmeter Krieg, Lanzen, Schwerter, alles macht Angst. Rebellionskrieg. Die Ausstellung will dem Frieden dienen, nicht dem Westfälischen Frieden, denn um diesen Krieg geht es eigentlich. Eine große Ausstellung über die Schlacht bei Lützen und alles, was damit so zusammenhängt, sondern dem Frieden unter uns. Wir haben uns ja mittlerweile Religionskriege angewöhnt und nicht nur Konfessionskriege. Das ist immer vermischt und da kann man natürlich auch sagen und auf die anderen hinweisen, eigentlich sind es nicht wir Gläubigen, die diesen Krieg führen, sondern es sind die anderen, die damit Machtinteressen verbinden. Aber es ist immer beides. Gustav Adolf starb in dieser Schlacht bei Lützen am 6. November 1632. Zusammen mit 6.500 bis 9.000 anderen, die nicht so prominent waren. Er ist kein evangelischer Märtyrer. Er ist kein Heiliger. Dabei war er ein Held, ein Löwe, einer, der voranging, auf den sich die Leute ausgerichtet haben. Aber er hat wie alle seine Gegner den Fehler gemacht, den alle machen, die die Richtigkeit ihres Glaubens durchsetzen wollen. Dass er sie an Erkenntnissen, an Behauptungen, an Überzeugungen festmacht, die sich durchsetzen wollen. Sie machen und messen damit den Glauben an einer Zustimmung zu bestimmten Sätzen. Das ist ein Glaube, das. Damals waren diese Überzeugungen bezogen auf Amt und Schrift, also was man im Namen Gottes glauben und reden darf. Und es ging um Abendmahl und Taufe. Und damit um die Frage nach dem Huhn und nach dem Ei. Was ist eigentlich früher? Ist erst der Heilige da, der dann getauft werden darf und zum Abendmahl zugelassen? Oder ist zuerst der Sünder da, der durch Taufe und Abendmahl ein Heiliger wird? Dann kann man den Glauben im anderen nicht mehr erkennen. Dann findet man den Christus nicht mehr. Dann geht man an Christus vorbei. Und enttäuscht ihn. Glaubt einander euren Glauben. Und wenn ihr in Zweifel seid, wenn ihr wirklich nicht glauben könnt, dass der andere ein Ebenbild Gottes ist, dann geht doch mal in so eine Bekleidungsfütter-Besuchaktion und messt euch in Taten und Werken mit den anderen, denen ihr nicht glauben könnt, dass sie einen Glauben haben. Und wettstreitet in Taten und in Gebeten. Henrik Broder, so ein richtig doller Provokateur im Lande, hat daraufhin mal den Satz, der in ganz unrühmlichem Zusammenhang steht, umgebildet und hat gesagt, ab jetzt wird zurückgebetet. Wir brauchen eine geistliche Abrüstung. Eine alte Diskussion wird darum geführt, ob man mit der Bergpredigt regieren könne. Und dann wird dagegen gehalten, das ginge nicht, weil man dann dem Bösen arglos und schutzlos ausgeliefert sei. Die Diskussion hat sich gewandelt und tritt in neuem Gewand heute wieder auf. Die Demokratie. Wie stark darf die Demokratie sein? Wie stark darf sie sich wehren? Ist sie nur noch dann in Sicherheit, wenn sie ganz doll unter Kontrolle ist, dass sie in Sicherheit bleibt? Neu ist auch noch ein anderer Vergleich. Er betrifft die Unduldsamkeit derer, die der Bergpredigt nicht zustimmen können. Derer, die angesichts ihres Glaubens durch die Bergpredigt und auch durch unsere demokratischen Grundsätze verurteilt werden müssen. Wie geht man mit dem um, der an dem schuldig wird, was mir heilig ist? Muss er dann die ganze Härte der Bergpredigt zu spüren bekommen? Es ist ein Lamm, das richtet. Es ist nicht groß. Es ist nicht erhaben. Es ist barmherzig. Es ist der barmherzige Anwalt der Opfer, der Unscheinbaren. Wir sollten uns auf die Suche nach dem Evangelium machen. Ich hoffe, dass es ein bisschen auch in diesem Text aufgeleuchtet ist, das Evangelium. Schwerer ist es allerdings, täglich den Christus zu suchen und ihm zu dienen. Manchmal ist er so verborgen, als wäre er unser Feind. So hässlich ist seine Gewalt. Aber gewinnen kann ihn nur, wer glaubt, dass Christus in ihm begegnen kann. Amen.